Aber vielleicht soll ich etwas sagen, was ein Sutra eigentlich ist. Nicht nur, weil es unter den Anweisungen war, die ich bekommen habe, sondern auch, weil es Sinn hat, wenn man über Mahayana Sutras spricht. Also das Wort Sutra selber bedeutet buchstäblich Faden. Für diejenigen, die sich für Etymologien interessieren, ist es doch nicht mit Suture, also wie in der Chirurgie verbunden, das, auch wenn es so ähnlich klingt. Aber so ein Faden oder ein Garnstrang. Und es stellt dar, dass ein Sutra etwas Zusammengereihtes ist, zusammengestellt. Es ist die klassische Form der buddhistischen Lehrrede. Und gibt vielleicht eine Andeutung, warum manchmal innerhalb eines Sutra anscheinend völlig unterschiedliche Themen behandelt werden. Die werden einfach da zusammengereiht. Und normalerweise spricht der Buddha selbst oder irgendjemand stellvertretend für den Buddha. Aber er besiegelt, dass das wirklich sein Sinn ist, auf der einen oder anderen Art und Weise. Es ist also Buddha Vachana, Wort des Buddha, Dharma. Und es ist auch hat traditionelle Formen. Es fängt mit dem buddhistischen, der buddhistischen Form von es war einmal an. Die buddhistische Form davon ist, so habe ich gehört. Derjenige ist Ahnende, der es gehört hat. Der geliebte Vetter des Buddha und der Begleiter seines letzten 20 Jahren mit dem unglaublichen Gedächtnis, der alles sich erinnerte oder von anderen hörte, wenn er nicht dabei war. Also es fängt normalerweise an, so habe ich gehört, und dann wird erzählt, wo das stattgefunden hat, in einem Wald, in einem Dorf, in einer Stadt, wer und wer da war, und beschreibt dann eine Begegnung zwischen dem Buddha und irgendjemandem, vielleicht einem Mönch, vielleicht mehreren Mönchen, Dörflern, und aus dieser Begegnung kommt ein Austausch, und aus dem Austausch entsteht eine Lehre. Das Kalama Sutta, was vielleicht der buddhistische Text, der unter Nicht-Buddhisten am bekanntesten ist, ist ein klassisches Beispiel für diesen Format. Also ich werde es nicht ganz vorlesen, ich werde sogar nicht die Einführung ganz vorlesen. Aber sie ist sehr lang, sehr formell und setzt wirklich die Umgebung, macht sie klar und deutlich. Es ist ein Bild von einer sehr traditionellen Gesellschaft, wo man Zeit hat und erzählt, wer alle da ist und wie sie einander sehen und wie sie einander begrüßen und so weiter. So habe ich gehört. Einstmals kam der Erhabene auf seine Wanderung im Kosala-Lande zusammen mit einer großen Schar von Mönchen zu einer Stadt der Kalama namens Kesaputta. Es vernahmen nun die Kalama aus Kesaputta die Kunde, der Asket Gotama, der Shakya-Sohn, der aus dem Shakya-Geschlecht in die Hauslosigkeit zog, ist in Kesaputta eingetroffen. Und dann geht es weiter und weiter, Beschreibungen von diesem Asket Gautama, wie er genannt wird. Und mehr oder weniger Schlussfolgerung ist, gut ist es, solche Heilige zu suchen. Es begaben sich die Kalame aus Kesaputta dorthin, wo der Erhabene weilte. Dort angelangt, brachten einige dem Erhabenen ihre Verehrung dar und setzten sich zur Seite nieder. Einige begrüßten sich mit dem Erhabenen und setzten sich zur Seite nieder. Einige streckten ihre zusammengelegten Hände dem Erhabenen entgegen und setzten sich zur Seite nieder. Einige gaben Name und Familie kund und setzten sich zur Seite nieder. Und so geht es weiter und weiter. Und sie beschreiben ihr eine Schwierigkeit, ein Problem, worauf wir eine Antwort haben wollen. Ich lese das nicht im Vollen, aber die haben ein Problem, weil verschiedene religiöse Lehrer dies als die Wahrheit bekunden und andere das als die Wahrheit bekunden und alles andere verwerfen. Und sie wollen wissen, wie sie dieses Problem lösen können. Und sehr nüchtern fängt der Buddha an, recht habt ihr Kalame, dass ihr da im Unklaren seid. Und Zweifel hegt. In einer Sache, bei der man wirklich im Unklaren sein kann, ist euch Zweifel aufgestiegen. Und dann geht er an in den Teil, was im Westen sehr beliebt ist. Kalame geht nicht nach Hörensagen, nicht nach Überlieferungen, nicht nach Tagesmeinungen, nicht nach der Autorität heiliger Schriften. Und so geht es weiter. Also in vielen Hinsichten sehr nüchtern. Es ist sehr interessant, normalerweise, wenn dies zitiert wird, fängt man mit dem Teil an, geht Kalame nicht nach Hörensagen. Und man führt das nicht auf, was ich etwas ausführlich gegeben habe, und schon nicht ausführlich genug, wie der Buddha ankommt, wie die Leute von ihm gehört haben, wie er begrüßt wird. Also nicht nur sehr formell, aber schon etwas blumenhaft. Dies ist, was wir, ja, typisch für das, was wir ein Hinayana Sutra nennen. Wir sollten es wirklich nicht Hinayana Sutra nennen, sondern wirklich so frühe Sutras. Die sind älter als die sogenannte Hinayana. Und die Akteure sind in Nordostindien, der 6. bis 5. Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung. Die sind erkennbar Menschen, erkennbare historische Gestalten häufig. Menschen, die atmen und essen, die leiden und sich freuen. Und der Buddha ist ein Mensch auch wenn ein sehr, sehr außergewöhnlicher Mensch. Er wird eindeutig älter in den Suttas. Er läuft in Lappen rum. Er sieht so von außen vermutlich eher wie ein öffentliches Ärgernis aus, statt wie so ein großer Heiliger. Und manchmal bleibt er unerkannt. Sogar Leute, die sich so seine Schüler rühmen, erkennen ihn nicht, wenn sie ihn nicht persönlich kennengelernt haben. Er hat manche Orte besonders beliebt, und das taucht in diesen frühen Sutras auf. Zum Beispiel das Jetavana in Shravasti. Oder den Gridakuta oder Gaya-Gipfel bei Rajagriha. Also ich bin da gewesen, wie weiß ich, einige Leute, so, obwohl vor 17, 18 Jahren. Und es ist ein Berg, eine Höhle auf dem Berg, da ist Platz für kleine Versammlungen und Warnschilde gegen die Banditen in der Gegend heutzutage. Obwohl ich mich gefragt habe, ob sie mit Banditen eigentlich die Rikscha-Fahrer meinen. Aber dieser Berg taucht auf in den Mahayana-Sutras ab. Aber auf sehr andere Art und Weise. Jetzt ist der Gridakuta Platz für Tausende und Abertausende von Arhats. In einem Sutra fängt es an, 12.000 Mönche sind dort. Und dann die Bodhisattvas. Und dann Frauen. Und dann Götter und so weiter. Und nach meiner Erinnerung hast du sogar Inder würden keine 12.000 Leute da rein quetschen. Die könnten vielleicht 1200, vermutlich im Westen würden wir es überfüllt mit 120 finden. Aber es fängt so mit 12.000 plus 80.000 plus an. Und anderen göttlichen Wesen. Also die typische Beschreibung dafür, zum Beispiel im Weißen Lotus Sutra, fängt an, und ich werde wieder Teile auslassen. Also habe ich gehört. Einst weilte der Buddha in Rajagriha, auf dem Berg Gridakuta. Das klingt alles so ganz nüchtern bis jetzt. Mit einer Versammlung von großen Mönchen, im Ganzen 12.000, alle waren Arhats, also voll erleuchtet, und hatten ihre Befleckungen gelöscht. Die waren nicht mehr in Verblendung gefangen, hatten das Wesentliche für sich selbst erlangt und die Verbindung zu allem, was es gibt, gelöst. Sie waren frei im Geist. Ihre Namen waren Ajnata Kaundinya. Und die sind jetzt Figuren, die aufgezählt werden. Wenn man sie anhört, merkt man, das sind all die wichtigsten Figuren aus den frühen Sutras. Ajnata Kaundinya ist der erste Mensch nach dem Buddha, der transzendente Einsicht erlangte. Und er kriegte seinen Namen, weil sein Weisheitsauge aufgegangen ist. Ajnata Kaundinya. Mahakashyapa, der Nachfolger des Buddha als Haupt des Sangha. Und es geht weiter und weiter und schließt unter anderem selbstverständlich Subhuti, Ananda und Rahula ein. Das sind die in der Schar bekannten großen Arhats. Weiter gab es 2000 Personen, die teils noch übten, teils nicht mehr übten. Und unter den Nonnen, die aufgeführt werden, Mahaprajapati, also die erste Frau, die Erleuchtung erlangte. Und Yashodhara, also die Ex-Frau des Buddha. Also die sind historische Figuren, aber die nehmen eher so eine archetypische Bedeutung an. Ferner waren 8000 Bodhisattvas Mahasattvas da. Sie waren im Zustand der höchsten Erleuchtung und auf dem Rang, von dem sie nicht mehr zurückfallen konnten. Alle hatten die Kenntnis der Dharanis erlangt. Sie waren zu begeisternder Predigt und zum Gespräch begabt. Sie drehten das Rad des Gesetzes, bei dem es keinen Rückfall mehr gibt, verehrten die unermesslichen Hunderte von Tausenden von Buddhas, unter deren Führung sie die Wurzeln von mannigfaltigen Tugenden gepflanzt hatten. Und von denen sie beständig gelobt worden waren. Jene gaben sich ganz dem Mitgefühl hin, waren gut in das Buddha-Wissen eingedrungen und bis zur großen Weisheit durchgedrungen. Und dann die Namen folgen. Und ja, Manjushri, Avalokiteshvara, Maitreya und andere sehr bekannte Figuren. Es ist, als ob jeder aus dem buddhistischen Who's Who erscheint bei solch einer Aufzählung. Und da kommen dann auch 20.000 Götter aus einem Himmelsreich, 10.000 aus einem anderen, 4 Asura-Könige und so geht es weiter und weiter und weiter. Und das ist ein früher Mahayana Sutra, aber immerhin ziemlich typisch dafür.